Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Blick auf die abendliche Lesezeit, wo Jan Konefka aus seinem neuen Roman Die Zanzer-Memoiren lesen wird. Zudem schaut der Philosoph Alexander Fischer auf ein Buch, das fragt, warum wir nicht immer oder jedem verzeihen sollten. Und zu Beginn geht's in die Nachbarschaft mit Ilja Leonhard Pfeiffer, einem der bekanntesten und renommiertesten Schriftsteller der Niederlande. Sein Werk umfasst Romane, Gedichtbände, Essays, Sachbücher, Theaterstücke. Er hat eine große Lyrik-Anthologie des 20. und 21. Jahrhunderts herausgegeben und zuletzt für zwei große Zeitungen in den Niederlanden und in Belgien ein Corona-Tagebuch verfasst. 2018 erschien mit Grand Hotel Europa ein Roman, der von den Kritikern als Opus Magnum gefeiert und zum Buch des Jahres ausgerufen wurde. Nun ist Grand Hotel Europa auf Deutsch erschienen und Bettina Baltscheff hat nicht nur das Buch gelesen, sondern auch mit Ilja Leonhard Pfeiffer gesprochen.
Es ist vermutlich kein Zufall, dass der Schriftsteller in diesem Roman denselben Namen trägt wie der Mann, der ihn erfunden hat, Ilja Leonhard Pfeiffer. Der Niederländer, der seit langer Zeit in Genua lebt, betont jedoch, dass der Mann im Buch tatsächlich ein anderer sei als er selbst, etwas altmodischer, etwas radikaler in seinen Ansichten. Und auch das Grand Hotel Europa, in dem sein alter Ego strandet, sei natürlich der Fantasie entsprungen, genauso wie Clio und Abdul.
Das Buch erzählt die Geschichte eines Schriftstellers. Er ist mir ein bisschen ähnlich, aber ich bin ihn nicht. Und er ist dort im Grand Hotel Europa, um nachzudenken über die Geschichte seiner großen Liebe zu Clio. Und dann lernt er diesen Abdul kennen, einen Flüchtling aus Nordafrika, und der erzählt seine Geschichte.
Abdul, der Piccolo im Grand Hotel Europa, ist ein schmaler junger Mann, das ganze Gegenteil vom reifen und schwergewichtigen Ilja Leonhard Pfeiffer. Und doch kommen sie einander näher in den Zigarettenpausen, die sie gemeinsam vor dem Hotel verbringen. Allerdings erzählt Abdul seine Geschichte nur, weil der Schriftsteller so hartnäckig nachfragt. Denn eigentlich möchte er sich nicht erinnern.
Abdul spricht nicht gern über die Vergangenheit. Er sagt, dass die Vergangenheit ein schlechter Ort ist, den jeder Mensch am besten so schnell wie möglich vergessen solle. Er hält die Zukunft für wichtiger, weil die sich ja erst einstellen müsse und man dadurch an ihr noch etwas ändern könne. Damit hat er sicher recht. Doch ich bin ein neugieriger Mensch. Ich möchte ihn besser kennenlernen und meiner Ansicht nach ist es unmöglich, einen Menschen besser kennenzulernen, wenn man nichts über seine Vergangenheit weiß. Er sieht das anders. Er glaubt, dass man einen Menschen über das Gesicht kennenlernt und dieses Gesicht ist immer in die Richtung gekehrt, in die er geht und nicht in die, aus der er kommt.
Vergangenheit und Zukunft, zwischen diesen gedanklichen Polen bewegt sich der ganze Roman. Denn Europa, das Hotel wie der Kontinent, scheint den Anschluss an die Zukunft zu verlieren, sich immer mehr zum Museum zu wandeln, während andere Kräfte das Ruder übernehmen. Abdul begrüßt zwar am Eingang vom Grand Hotel Europa noch jeden Gast persönlich, doch das Haus ist längst im Umbruch. Der verblühende Luxus und die ächzende Pracht sind in Gefahr, seit Herr Wang das Hotel übernommen hat. Dieser zupackende Chinese hat eine ganz eigene Vorstellung von Europa.
Er hat eine ganz andere Mentalität. Und er möchte das Hotel verbessern. Er macht es sogar europäischer. Er nimmt das Gemälde von Paganini weg, denn er weiß nicht, wer Paganini ist. Und es ist auch ein dunkles Gemälde, das nicht sehr inspirierend ist für ihn. Und hängt da dann einen Druck von Paris auf. Für ihn ist das viel europäischer.
Der Schriftsteller verfolgt die Veränderungen im Hotel mit ungutem Gefühl. Schließlich identifiziert er sich als Altphilologe, Kunstliebhaber und Lebemann voll und ganz mit dem alten Europa. Zugleich aber muss er erkennen, dass sein starres Festhalten an dieser Identität auch der Grund dafür ist, dass die Liebe seines Lebens in die Brüche gegangen ist. Und so drehen sich seine Gedanken zwangsläufig immer wieder um Clio. Der fiktive Ilja Leonhard Pfeiffer ist ganz vernarrt in die aparte und selbstbewusste Clio, was zu einigen deftigen Sexszenen führt, die das Selbstbewusstsein des Schriftstellers nicht eben schmälern. Als Clio eine Stelle in Venedig annimmt, zieht der Schriftsteller zu ihr und begibt sich damit in die ambivalente Rolle eines Touristen, der doch eigentlich keiner sein will.
Venedig ist vielleicht das deutlichste Beispiel einer Stadt, die sich völlig hoffnungslos ausgeliefert hat an den Massatourismus. Und das ist ein Problem. Das hat auch zu tun mit all dieser Vergangenheit. Ein Kontinent, das an der Vergangenheit hängt, kommt dann auf die Idee, um die Vergangenheit zu verkaufen. Und das bringt Massatourismus.
Der Besucher besucht Venedig im Angedenken an frühere Besucher. Langsamen Schrittes fahndet er nach den Erinnerungen an die Erinnerungen der Toten. Sieh mal, da ist das Gefängnis I Piompi, aus dem Giacomo Casanova geflohen ist. Und hier zwischen den Ratternstühlen auf dem Lido, da hat Thomas Mann Tadzio gesehen. Dort drüben befindet sich das Café La Vena, wo Gustav Mahler Dauergast war. Und da hinten in der schmalen Straße, die früher eine Sackgasse war, ist Harry's Bar, Ernest Hemingways Stammkneipe.
Es sind diese zwei ungleichen, auf Europa gerichteten Bewegungen, die den echten wie den fiktiven Ilja Leonard Pfeiffer umtreiben, Flüchtlingsströme und Touristenströme. Doch während die Touristen hier die Vergangenheit suchen und die Flüchtlinge die Zukunft, sind sich die Europäer leider längst nicht einig, als was sie ihren Kontinent selber sehen. Als Museum, als Zukunftswerkstatt in einem Museum? Bei dieser Frage gewinnt der echte Ilja Leonard Pfeiffer dann doch die Oberhand über den Fiktiven. Denn alle Themen, die in Grand Hotel Europa behandelt werden, sind natürlich auch seine.
Für mich ist das sehr lehrreich, in Italien zu wohnen. Denn diese Sachen sind viel sichtbarer in Italien. Sowohl die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingssituation, als auch das ganze Problem mit dem Tourismus. Hier im verwöhnten Norden ist es leicht, um darüber hinwegzudenken. In Italien ist das unmöglich. Und ich muss sagen, dass Italien sehr viel tut, auch für die Flüchtlinge, und dass auch ein bisschen mehr europäische Solidarität angebracht wäre.
Massentourismus, Flüchtlingsströme, die europäische Kultur zwischen gestern und morgen. Neu sind die Geschichten nicht, die Ilja Leonard Pfeiffer verhandelt, und auf den ersten Blick auch nicht sonderlich originell. Originell ist jedoch die Perspektive eines in Italien lebenden niederländischen Schriftstellers. Der ist ein nachdenklicher und kunstvoll fabulierender Autor, dem sein alter Kontinent sichtlich am Herzen liegt, obwohl oder gerade weil er sich dessen ambivalenter Position im Weltgetriebe bewusst ist. Entsprechend schwankt der Erzählton Ilja Leonard Pfeiffers auch ständig zwischen hoffnungsvoll, fatalistisch und ironisch distanziert. Wobei es durchaus hilfreich ist, dass sich der Erzähler des Romans selbst nicht allzu ernst nimmt, besonders und vor allem in seiner Beziehung zu Clio. Sonst würde man den altklugen und etwas altmodischen Macho irgendwann zum Teufel wünschen. Doch der echte Ilja Leonard Pfeiffer zeichnet den fiktiven Ilja Leonard Pfeiffer differenziert genug, um ihm seine Allüren doch immer wieder zu verzeihen. Man kann das Buch durchaus als ironische Hommage an Thomas Manns Zauberberg lesen. Denn auch hier muss der Versuch, den Weltenlauf aufzuhalten, am Ende scheitern.
Bettina Baltscheff über Ilja Leonard Pfeiffer, Grand Hotel Europa aus dem Niederländischen, von Ira Wilhelm, Pieper Verlag München, 560 Seiten, 25 Euro. Immer wieder müssen wir uns die Frage stellen, ob wir verzeihen sollten oder nicht. Es ist auch eines der großen Themen der Literatur. Wir erinnern uns vielleicht an Homer. Achill, der größte griechische Held, gerät im Streit mit Oberbefehlshaber Agamemnon und zieht sich in seiner Ehre gekränkt vom Kampf zurück am Strand mit Blick auf das Meer, Tränen vergießend. Ebenso Odysseus, der von der Nymphe Kalypso gegen seinen Willen auf ihrer Insel festgehalten wird. Die Erfahrung von Opfersein auf der einen und von Täterschaft auf der anderen Seite setzt bei Homer im Zusammenspiel mit dem Göttlichen eine Möglichkeit zum sogenannten Kairos frei. Also die rechte Wahl im günstigen Zeitpunkt befreit hier das Opfer vom Opfersein. Die Philosophin Susanne Boshammer fragt ebenfalls in ihrem neuen Buch, wie es ums Opfersein und wie es ums Verzeihen steht, und hat gleich ein weiteres Beispiel aus der Literatur parat. Mehr weiß der Philosoph und Therapeut Alexander Fischer.
Vergeben tut gut, sagen sie. Vergeben erleichtert, heißt es. Vergeben sei richtig. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Michael Kohlhaas aus Heinrich von Kleist gleichnamiger Novelle beeindruckt solche Rede nicht.
Der Herr auch vergab allen seinen Feinden nicht. Lasst mich den Kurfürsten, meinen beiden Herren, dem Schlossvogt und Verwalter, den Herren Hinz und Kunz und wer mich sonst in der Sache gekränkt haben mag, vergeben. Den Junker aber wenn es sein kann, nötigen, dass er mir die Rappen wieder dick füttere.
Das sagt Kohlhaas gegenüber einem fiktiven Martin Luther. Man kennt diesen Pferdehändler als sich rächenden Furor. Vergeben würde er generell, allerdings einem garantiert nicht, dem Junker, der ihm unrechtmäßig seine Pferde stahl. Kohlhaas, so könnte man sagen, differenziert, wem vergeben werden kann, und zieht hier seine Grenze. Fiat justitia et pereat mundus. Es soll Gerechtigkeit geschehen und wenn die Welt daran zugrunde geht. Auch die Osnabrücker Philosophieprofessorin Susanne Boshammer differenziert in ihrem Buch Die zweite Chance, wann vergeben werden kann. Der vielgepriesenen Vergebungsbereitschaft möchte sie nicht einfach beipflichten. Sie fragt stattdessen, ob tatsächlich jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Denn, das zeigt nicht nur Kohlhaas, hier gibt es durchaus kontroverse Meinungen. Während Ratgeber, religiöse Prinzipien, Psychologinnen und Therapeutinnen ein recht deutliches Ja für das Vergeben ausrufen, ist die Philosophie skeptischer. Was Kohlhaas als ausgleichende Gerechtigkeit vorschwebt, geht allerdings auch Boshammer zu weit. Es müsse differenziert werden im Wie, Was, Wem und Warum des Verzeihens und es muss den anhängigen Ambivalenzen nachgegangen werden. Mit diesem Ziel arbeitet die Autorin in begrifflich-analytischer Manier und furcht so Wege in den Dschungel der Vergebung. Grundsätzlich sprechen wir von Verzeihen oder Vergeben als einer speziellen Art und Weise auf eine Person zu reagieren, durch die man ein moralisches Unrecht erfahren hat, das eigentlich nicht zu entschuldigen ist. Darin besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Verzeihen und Entschuldigen.
Wer verzeiht, entschuldigt nicht. Verzeihen kommt vielmehr überhaupt erst in Betracht, wenn es für das, was jemand getan hat, keine Entschuldigung gibt. Tatsächlich sind Verzeihen und Entschuldigen sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Erfahrung von Unrecht.
Wir haben es also mit einer dialogischen Konstellation zu tun, mit einem Opfer, wie es die Autorin nennt, und mit einem Täter. Durch den Akt des Verzeihens wird bei beiden etwas verändert. Das einstmalige Opfer kann sich aus eigenen Stücken von schwierigen Emotionen und Gedanken entlasten, sich dem Täter wieder wohlwollend zuwenden und die Vergangenheit bereinigen. Dabei geht es nicht zwingend um Vergessen, denn das Unrecht, das immer Unrecht bleiben wird, kann trotz Vergebung in Erinnerung bleiben.
Die Bereitschaft zu vergessen, was jemand getan hat, ist weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung dafür, ihm zu verzeihen. Verzeihen und Erinnern sind durchaus miteinander vereinbar, denn Vergebung beinhaltet nicht das Auslöschen der Vergangenheit, sondern ermöglicht einen anderen Umgang mit ihr. Der Akt der Vergebung befreit uns nicht von der Last der Erinnerung, vielmehr befreit er die Erinnerung von manchem, was an ihr belastend ist.
Verzeihen sei auch nicht einfach der verwandten Nachsicht gleichzusetzen, die bedeutet, dass man bewusst über die Verletzung der eigenen Rechte hinwegsieht. Denn Nachsicht kommt ohne das Verzeihen aus. Das Verzeihen ist zudem ein klares Privileg des Opfers. Verzeihen würdigt die eigene moralische Autorität. Verzeihen dient zur Wiederherstellung der eigenen Stärke. So werden beide befreit, nicht nur das Opfer, sondern auch der Täter.
Die Befreiung, die mit dem Verzeihen einhergeht, stellt sich nicht früher oder später von selbst ein, wenn wir nur lange genug abwarten. Es ist nicht die Zeit, die die Dinge wieder in Ordnung bringt, und es sind auch nicht Dritte, die die moralische Beziehung zwischen zwei Menschen reparieren und unser Gewissen entlasten können. Dafür ist die Bereitschaft derjenigen nötig, denen wir Unrecht getan haben, denn ihnen gegenüber stehen wir in der Pflicht, uns unser Verhalten zum Vorwurf zu machen.
Wie GläubigerInnen erlauben wir im Akt der Vergebung, also SchuldnerInnen, das schlechte Gewissen uns gegenüber zu bereinigen und sich von Schuld zu befreien? Doch wann sollten wir diese Autorität nutzen und warum liegt Kohlhaas mit seinem rachlüsternen Furor falsch? Die Gründe erörtert Boshammer mit vielen Beispielen und bei weiter klarer LeserInnenführung im zweiten Teil ihres Buches. Unrecht ist nicht gleich Unrecht, könnte man sagen. Manches ist himmelschreiend, manches eher harmlos. Zudem, zu vergeben, so würde Kohlhaas vielleicht sagen, könnte auf Kosten der Gerechtigkeit und Selbstachtung gehen. Vergeltung ist für ihn nötig, um wieder Gerechtigkeit herzustellen. Der Junker macht ihm die Möglichkeit des Vergebens auch nicht leicht. Bräuchten wir doch ein aufrichtiges Eingeständnis der Schuld auf Seiten des Täters. Doch im Falle Kohlhaas ist mit Boshammer die Vergeltung übertrieben. Auch wenn es nicht grundsätzlich falsch ist, deutlich spürbar zu machen, dass Unrecht geschehen ist. Das ist für die Autorin aber je nach Fall zu entscheiden. Kohlhaas jedenfalls schafft neues Unrecht und seine Stärke wäre vielleicht sichtbarer geworden, wenn er verziehen hätte, statt ganze Städte niederzubrennen. Es sprechen noch mehr Gründe gegen Kohlhaas Rachefeldzug und so wird zum Abschluss des Buches ein sachliches Plädoyer für das Verzeihen als humanitärer Akt skizziert.
Jemandem Scham zu ersparen und ihn von seiner Schuldigkeit uns gegenüber zu entlasten, ist aus meiner Sicht auch und vor allem ein Akt der Humanität. Der Grund, warum wir einander gegebenenfalls verzeihen sollten, besteht demnach nicht darin, dass wir alle nur Menschen sind, sondern darin, dass wir immerhin Menschen sind. Die Haltung der Humanität einzunehmen bedeutet, dem anderen als einem Menschen gerecht werden zu wollen, in dem Wissen, dass der Blick auf das, was jemand tut, immer nur einen Teil von ihm zu erkennen gibt.
So sollten wir im Zweifelsfall bereit sein, zu vergeben, meint Boshammer, wenngleich wir nicht alles verzeihen müssen. So endet das Buch sanfter als im Titel vermutet und durchaus mit Altbekanntem. So hätte man sich mehr Tiefe und Differenzierung in der Betrachtung der involvierten Emotionen gewünscht, allen voran jene der Empörung, der Schuld und der Scham. Ebenso fehlt eine nähere Betrachtung des Vertrauens. Schließlich wird unser Vertrauen im Unrecht verletzt und muss wieder gekittet werden. Über die im Buch oft vorgebrachten Allgemeinplätze zum Wesen des Menschen kann man hinwegsehen und auch darüber, dass man oft nicht weiß, ob die Beispiele persönliche Erfahrungen sind oder nicht. Und doch kann man abschließend sagen, dass Susanne Boshammer informativ, sachlich und auf dem neuesten Stand ein Phänomen beleuchtet, das jeder kennt, das jeden betrifft. Als Opfer, als Täter, als Mensch.
Das sagt Alexander Fischer über Susanne Boshammer, Die zweite Chance, Rowohlt, Hamburg, 240 Seiten, 25 Euro. Mehr Literatur gibt es am heutigen Abend mit unserer DLF-Lesezeit, wenn Jan Konefke Teil 2 seines Romans Die Zanzer-Memoiren vorstellt und für alle, die vergangene Woche die erste Lesung verpasst haben, erzählt der Autor rasch, worum es geht.
Die Zanzer-Memoiren sind die über 250 Lebensjahre reichenden Erinnerungen eines Schrumpfkopfs erzählt, von ihm selbst. Ende des 18. Jahrhunderts hängt er als Wandschmuck im Schreibzimmer eines Beamten der spanischen Krone in Caracas. Er ist lebendig, besitzt aber noch kein Bewusstsein. Doch in den vielen Jahren, die er bei seinem Besitzer Don Francisco Ramirez und dessen Familie verbringt, entwickelt er ein Ich und stellt schließlich fest, dass er sprechen kann. Diese Entwicklung verdankt er vor allem der Aufmerksamkeit eines Totenkopfaffen, der sich vor den Zanzer setzt, um ihn stundenlang voller Neugier und Mitleid zu betrachten. Und einem alten Blauaarer namens Cayo. Der Papagei spricht eine Indianersprache, die ausgestorben ist und vom Hausherrn nicht verstanden wird. Dennoch liebt es Don Francisco, sich mit dem Cayo zu streiten.
Und worum es im Streit geht, das erfahren wir heute 20.30 Uhr in der DLF-Lesezeit. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Und erneut geht es um Corona und den Lockdown. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.